Allianz Brisant. Allianz Brisant.
Da, ich musste immer, das Problem ist immer, wenn ich neue Hardware ran connecte hier, dann gehen die ganzen Einstellungen bei Skype gehen dann irgendwie verloren.
Ja, dann tun deine Hardware mit connecten und
ja,
so.
Meine Hardware ist schon tief eintauchen in die Materie.
Samstagmorgen und Daniel hat seine Hardware wieder nicht im Griff.
Und damit willkommen zum Qualitätspodcast Nummer 1.
Allianz Brisant, Staffel 3, Folge
19 oder?
19, genau.
Ja, also wir machen uns rar, aber dafür ist das ja halt auch immer mit gutem Inhalt gefüllt. Das kann man ja nicht anders sagen.
Qualität vor Quantität.
Das ist das Motto.
So. Ja, was ist passiert in den letzten Tagen und Wochen?
Ja.
Das letzte Wochenende war ja eigentlich relativ erfolgreich für Allianz Brisant. Ja. Es gab wieder mal ein 7-Punkte-Wochenende.
Ja, fangen wir mit Oldenburg an, oder
wie war das? Ja, wie immer. Wie immer.
Das war das 0-0 gegen Freiburg 2.
Mhm.
Ich habe es nicht gesehen. Ich kann dazu nicht.
Ja, ich auch nicht.
Ja, auch nicht. Also ich habe nur mitgekriegt, dass es das ja positiv ist, dass der VfB jetzt zweimal in Folge zu null gespielt hat. Das ist also quasi, man spricht davon, dass die Defensive jetzt etwas stabiler ist. Aber dann habe ich das Pokalspiel gegen Atlas Delmors gesehen, gegen den eine Klasse tiefer stehenden im Abstiegskampf auch befindlichen SV Atlas Delmors, dass man dann ja sang- und klanglos mit 3-1 verloren hat, obwohl man 1-0 geführt hat. Das und ich kann nur eins sagen, Mielitz hat keine gute Figur in dem Spiel gemacht. Also das war wirklich grauenhaft.
Ja, Mielitz hat ja auch in der Liga an, ich glaube, Dornebusch hat er, glaube ich, seinen Stammplatz jetzt auch verloren. Ich glaube, man kann bei uns im WhatsApp-Chat einfach mal reingucken. Und jedes Mal, wenn Oldenburg gespielt hat und du es geguckt hast, glaube ich, kam jedes Mal, Mielitz hat wieder einen Elfmeter verschuldet.
Er ist ja so,
glaube ich, einer mit der erfahrensten und alles, aber ich glaube, der hat schon echt Scheiße am Fuß, ne?
Das glaube ich auch. Allerdings müssen wir auch die Leute schonen. Also ich glaube, die sollten nicht unseren WhatsApp-Verlauf lesen und denken, die sind völlig bescheuert. Aber ja.
Ja, das wird uns schon böse angekreidet, glaube ich, wenn wir an der Himmelpforte stehen, dann wird der Große da stehen und sagen, was ist da passiert.
Ja,
ja gut, also Oldenburg 4 Punkte, also Oldenburg 17. Eigentlich denkt man so Platz 17 auch, aber Platz 17 ist ja noch ein Abstiegsrang. Und das Problem ist, dass man jetzt 4 Punkte hinter Halle steht. Wobei man sagen muss, wir nehmen ja jetzt an einem Samstagmorgen auf. Waldhof Mannheim hat uns schon einen Riesengefallen getan und Halle gestern mit 4-1 geschlagen. Aber trotzdem sind es 4 Punkte. Das heißt, 2 Spiele, die man dann mehr punkten muss als Halle. Und jetzt am Sonntag muss man nach Essen. Und das wird auch nicht unbedingt einfach. Ist auch ein direkter Konkurrent, weil die hat man 5 Punkte vor sich.
Ja, aber das muss man gewinnen. Das führt kein Weg dran vorbei. Und das in Essen wird, glaube ich, trotzdem heftig.
Ja.
Und ich sag ja nur, da ist ja im Tor Jakob Golz, unser, wir erinnern uns, Richard hat uns ja mal einen Gruß geschickt.
Ja, genau.
Der Sohnemann, der steht im Tor bei Rot-Weiß Essen. Ja, das muss man zwingend gewinnen. Und das nach dieser herben Klatsche im Pokal, ich weiß jetzt nicht, ob das nachwirkt, aber wenn man da mit 34 Punkten dasteht, 1 Punkt hinter Halle, dann sage ich mal, dann kann ja nochmal was gehen, dass man zumindest Halle einfängt, ne?
Ja,
aber man muss da einen Dreier holen, das nützt ja nichts. Und die Gegner werden auch nicht einfacher. Ich glaube, gegen Waldhof muss mich der VfB Oldenburg auch noch spielen.
Also, das können gut angehen. Ich habe das Restprogramm jetzt leider nicht so auf dem Plan, aber es ist auf jeden Fall nicht sehr einfach.
Saarbrücken, Waldhof, Zwickau. Zu Hause gegen Zwickau, das muss natürlich zwingend der Dreier sein. Und dann noch das letzte Spiel in Dresden bei Dynamo.
Dynamo, Licht am Fahrrad, Dynamo.
Ja.
Wo ist die Banane? So. Tipp, Sonntag in Essen, Daniel.
Tipp, ich sag einen 2-1 für den VfB Oldenburg.
Ich sage ein 1-1 voraus. Und ich glaube, damit bin ich auch ganz zufrieden, denn ich bleibe optimistisch. Oldenburg wird dann noch weitere 4 Punkte holen. aus den
ja, letzten hoffentlich, ne? Also hoffentlich geht das irgendwie gut.
Die Hoffnung stirbt zuletzt und wenn man am letzten Spieltag den Dynamos da das Licht abschalten muss, dann ist es halt auch so.
Ja.
Aber ja, Essen wird schwer, weil ich glaube, Essen, das ist so eine Geschichte, die haben ja lange gebraucht, um endlich hochzukommen in die dritte Liga und wollen sie auch nichts vormachen. Also für mich gehörte Rot-Weiß Essen mindestens in die dritte Liga rein.
Ja.
Und die sind gekommen, um zu bleiben, denke ich. Ich glaube nicht, dass die absteigen wollen und die haben jetzt auch eine schwere Saison gehabt, aber ich denke mal, die werden schon ordentlich Gas geben auf jeden Fall.
Zu Essen fallen mir immer zwei Dinge ein. Es gibt nämlich auch Schwarz-Weiß-Essen.
Genau.
Und es gibt ja eine Fanfreundschaft, habe ich gehört, zu Werder Bremen.
Ja. Ja.
Lebst du die auch?
Nein. Also, ich habe immer eine Sympathie zu Essen gehabt, aber das war schon immer irgendwie da und hat nichts mit Werder zu tun und diese Fanfreundschaft.
Ich finde, das ist eigentlich auch einen ganz sympathischen Club, also auch wenn ich HSVer bin, also das sehe ich, ich mache mir da sowieso nicht so viel draus. Also ich sehe das genau wie du, also das ist ein Verein, der gehört in den Profifußball, also auf jeden Fall.
Alleine die Stadt Essen gehört in den Profifußball, genauso wie Oldenburg. Das sind, ich meine, gut, es gibt größere Städte auf jeden Fall, aber bei beiden gibt es eigentlich eine Infrastruktur, die das hergeben könnte, dass du Profifußball in dieser Stadt hast. Also
ja.
Ich sehe Oldenburg eher in der dritten Liga als in SV Meppen. Und
ja, aber vielleicht haben wir auch demnächst Heidenheim in der ersten Liga. Ne? Das muss man dann
ja, gut. Ja. Eigentlich spannst du damit ja schon sehr gut. Die Leitung über auf die zweite Liga. Denn das ist ja schwierig, weil ja, Oldenburg wird ja nicht aufsteigen, aber der HSV wird es ja eventuell. Stadtmeister.
Ja.
Und dann auch endlich mal aufsteigen. Was sagst du dazu?
Ja, aus diesem Stadtmeisterkram mache ich mir, da machen die St. Pauli-Fans sicher doch mehr irgendwie einen draus und mir ist das eigentlich egal. Es geht, ging um wichtige drei Punkte. Es ging auch um, ich sag mal, für den Kopf wichtige drei Punkte, weil diese Derbys, die liegen dem HSV ja erfahrungsgemäß, das weißt du ja auch, nicht ganz so. Mhm. Da gibt es ja öfter mal so diesen Rückschlag. Und das hat man aber von der ersten Minute an, ist man sehr gut angegangen. Man hat gemerkt, die wollen diesmal auch wirklich reißen. Was mir sonst so ein paar Mal gefehlt hat, so ein bisschen, finde ich. Und diesmal war es eigentlich wirklich gut. Und ja, also was natürlich trotzdem so ist, oder was trotzdem immer der HSV offensichtlich braucht, ist ja erstmal ein Gegentor. Das gab ja schon das erste, das dann wieder zurückgenommen wurde. Da gab es da viele Diskussionen und viele sagen, da hat der HSV Glück gehabt. Also, aber Colinas Erben sagt auch, also eine Hand im Gesicht wird abgepfiffen, fertig, aus. Da braucht man gar nicht diskutieren. Ich kann mich erinnern, dass Rendsford Jeboa Königsdörfer gegen
Darmstadt. Übrigens, das ist, glaube ich, einer der geilsten Namen im Profifußball, oder?
Absolut, ey. Absolut. Das sehe ich genauso. Der gegen Darmstadt damals auch irgendwie so einen leichten Wischer beim Mitspieler machte, der sich dann theatralisch hat fallen lassen und dann mit Rot musste vom Platz. Hier regt man sich auf, irgendwie, dass das Tor nicht gilt, aber. Naja, also es ist einfach, die Hand ist im Gesichtspunkt, er hat es abgepfiffen, hat er das Tor erzielt und dadurch war das Thema durch. Aber in der 36. Minute hat dann ja Manolis Saliakas genetzt in der kurzen Ecke, wo eigentlich Heuer sein müsste.
Dabei fällt mir ein, ich sollte mal wieder griechisch essen gehen.
Oh ja, weißt du noch, wir beide?
Ja.
Damals in Goslar.
Ja, das.
Ja, die Flucht vor dem Kantinenessen und wir beide haben uns mal so richtig den Pansen vollhauen.
Einen schönen Cholesterinteller to go.
Das war herrlich. Naja, okay. und dann kam ja die Geburt eines Spielers, den wir immer so ein bisschen, der nicht auf unserem Radar ist. Jonas David mit dem Tor des Jahrhunderts, kann man sagen.
Also ich habe den immer auf dem Radar. Ach, also so ist
es nicht. Ich weiß nicht.
Ich hab den schon auf Sicht, so ist das nicht. Also ob ich den jetzt immer positiv auf Sicht habe, das weiß ich jetzt nicht. Aber war ja schon, also gottgleich dieses Tor, muss man schon fast sagen, oder?
Ich habe auch so sehr lustige Tweets dazu gelesen, also dass Cristiano Ronaldo sich das Tor irgendwie ins Wohnzimmer hängt oder was auch immer.
Ja.
Was wollte ich jetzt eigentlich dazu sagen? Aber das kam natürlich doch so ein bisschen aus heiterem Himmel. Ich dachte nach dem 1-0, ja, das war's jetzt wieder so ein bisschen. Wir haben ja auch kurz geschrieben, ich war ja etwas pessimistisch, du hast gesagt, so, das Ding ist gleich durch und so weiter. So?
Ne? Wer?
Der Prophet. Aber ich muss sagen, also so ganz, wie du es gesagt hast, war es dann ja auch nicht. Das ging ja noch wirklich immer sehr hin und her. Aber wirklich natürlich ein Sahnetreffer. Und witzigerweise, Dompe ist jetzt der erste HSV-Torschütze seit, ich glaube, 20 Jahren oder so, der mal wieder ein Tor des Monats erzielt hat. Und ich glaube, das ist ein Kandidat für ein weiteres Tor des Monats. Also Jonas David, Hut ab. Gutes Ding. Schöner Flatterball, 1-1. Und im Grunde dann auch zur Halbzeit dann auch verdient, finde ich, also das Unentschieden. Und nach der Halbzeit hat der HSV dann erstmal die ersten 15 Minuten dominant gespielt. Da gingen sie dann 2-1 und 3-1 in Führung. Jatta mit dem, ja, mit diesem, auch dieser Bogenlampe, die da irgendwie so durch den Strafraum wandert, und dann Paccarada verschätzt sich so ein bisschen und Jatta netzt dann ein und der trifft ihn auch noch. Und auch hier hatte St. Pauli ein bisschen Glück, fand ich, weil der Tritt, da Jatta musste dann ja ausgewechselt werden, der ist ja nur noch über das Spielfeld gestolpert, hätte also auch mit einer Karte sanktioniert werden können, hat auch hier Colinas Erben sogar gesagt, dass sie Glück hatten, dass es nicht rot war. Und ja, 2-1, dann 3-1 auch so ein bisschen Slapstick, so Glatzel auf den Torwart geköpft, der, also Glatzel hätte es eigentlich schon machen können, finde ich. Und dann steht da Haier und netzt das Ding zum 3-1 ein. Da dachte ich, okay, jetzt haben wir's, ne? So, jetzt ist das Ding durch. Aber ja, ich glaube dann auch nur, das war noch ein bisschen mit Abstand, so 71. Minute. Da waren wir zu weit oben, also zu weit, zu hoch standen wir. Das Ding einmal schön rübergeflankt und dann lief Elias Saad. Kennst du den eigentlich?
Nee, tatsächlich nicht.
Ich auch nicht. Lief durch, hat das Ding dann eingeschweißt zum 3-2. Da wurde es natürlich nochmal wieder ein bisschen hektischer. Da hat der St. Pauli auch wieder ein bisschen mehr Zug, fand ich. Und dann gab es ja dieses legendäre Eigentor, Sonny Kittel tankt sich durch, der mal ein gutes Spiel gemacht hat, ausgerechnet in so einer Partie, und von der rechten Seite gibt den Ball in den Strafraum und dann Medic mit einem ja sehr schönen, ansehnlichen Eigentor. Da dachte ich dann, okay, also jetzt sind sie mental gebrochen, wenn sie sogar ein Eigentor noch machen. Aber wie es so ist, Jackson Irvine, es gibt's ja noch, der Mann mit den lackierten Fingernägeln.
Und übrigens, ich finde, das ist eigentlich ein echt geiler Typ.
Ja, also, absolut. Er ist ein Original, absolut. Ja,
und auch Der passt zu Pauli.
Der passt dahin und ist ja auch wirklich ein guter Fußballer, das kann man ja nicht anders sagen. Ich glaube, wie viel Tore hat er schon geschossen? Aber eine Minute später, ich sag mal, da war Jonas David wieder so ein bisschen fahrig, hat den Ball zur Ecke laufen lassen. So ein bisschen, fand ich, so ein bisschen, war da schon wieder dieser Zug weg. Ja, Ecke, Kopfball, Irvine, 4-3. Also die Vorfreude auf den Sieg hielt nur kurz. Und dann waren es ja noch 10 Minuten oder 12 Minuten plus Nachspielzeit, und da musste man dann wieder zittern. Und es hätte also auch durchaus noch 4-4 geben können. Kontersituation gab es jetzt keine groß mehr, hatte ich so einen Eindruck.
Ja, ich glaube, zum Schluss, also nach dem 4-3 ist das Spiel meines Erachtens ziemlich abgeflacht.
Ja, das stimmt.
Dann war auch irgendwie die Luft raus. Ich meine, es war zwar immer noch irgendwie gefährlich, aber
ja.
Das gehört dann halt auch zum HSV diese Saison. Die schaffen es dann, solche Dinger über die Zeit zu schaukeln. Ich glaube, vor 2-3 Jahren wäre das sogar noch irgendwie 4-5 ausgegangen oder das
hätte sein können, ja.
9-7 oder was auch immer. Aber ja, summa summarum ist man jetzt auf Platz 3. Paderborn hat ja gestern schon nachgelegt und trotzdem hat man, ich glaube, 5 Punkte. 6 Punkte hat man Vorsprung. Egal, was heute passiert, auf Platz 4.
Ja, allerdings, das gestern, das hat also diese ganze Freude über die Woche, also das war natürlich eine Erleichterung, die Freude war riesengroß, hat man dann nachher auch gesehen, die Bilder aus dem Stadion, und man hat das Blaulicht angeschaltet und es war alles schön und gut und so. Aber ich habe da auch schon getwittert, okay, einen Tag freuen und dann ist Magdeburg angesagt, weil ich glaube, das wird kein Stück einfacher. Der titzsche Fußball, den kennen wir ja nun, und die sind ja, haben ja auch ein bisschen so einen Lauf und da läuft es eigentlich ziemlich gut bei denen, und also das wird kein Stück einfacher. Dazu ja diese Hiobsbotschaft, die gestern kam. Katterbach, Kreuzbandriss. Gerade Katterbach, der sich jetzt wirklich gut integriert hat und gut mit, also oder eine gute Rolle gespielt hat. Und gerade der jetzt weg. Ja, jetzt ist Elia Kran oder Elijah Kran, weiß ich nicht, wie man ihn ausspricht. Und Mikkel Bronsis sind jetzt sozusagen die Kandidaten für die linke Seite da. Und da wird einem doch schon so ein bisschen anders. Und ich weiß nicht, wie man das heute löst, aufstellungstechnisch. Meffert fehlt auch.
Also ich bin dafür, dass Nicolas Oliveira Kislowski das heute machen wird. Der hat nämlich zweiten Mannschaft hat er nämlich auch schon mal auf der linken Abwehrseite gespielt.
Ja.
Aber Miro Muheim ist auch noch da, den darf man auch nicht vergessen, oder?
Ja, aber ich sag mal, das ist natürlich doch wieder eine Schwächung. Und dass Paderborn gestern gewinnt, okay, damit konnte man rechnen, aber es sind jetzt 6 Punkte. Ich sag mal, und Paderborn hat es im Grunde in der eigenen Hand. Ne? Die spielen noch gegen den HSV und die spielen, glaube ich, auch noch gegen Heidenheim. Also die haben ja dasselbe Restprogramm. Das heißt, Paderborn könnte im Grunde durch die 2 Siege auch dann noch eine gehörige Rolle wieder mitspielen. Man dachte ja, letzten Spieltag, okay, jetzt ist es durch, die ersten, jetzt machen die 3 unter sich aus. Das sehe ich jetzt nicht mehr. Also Paderborn ist noch dran und wenn Pauli was holt und Düsseldorf auch, haben die auch 50 Punkte. Also insofern, das kann man nicht abschreiben. Wir erinnern uns an letzte Saison, wo der HSV durch 5 Schlusssiege dann auch noch wieder reingestoßen ist. Also insofern muss also man...
deine Hardware reinstoßen. Also Daniel, was ist da los bei dir?
Also, ja, ich bin etwas... Es ist der erste Mal, also wir kommen in den Mai, das ist der Wonnemonat, mein Freund. Also,
ja, ich merke das schon. Das ist ja ganz grausam.
Da will ich nachher noch von dir wissen, am Ende der Show will ich noch wissen von dir, was du da treiben wirst am 1. Mai. Ich kann es mir
schon. Kann ich dir auch jetzt schon beantworten?
Laufen.
Ne?
Ja. Ich will mein Monolog noch zu Ende bringen, dann darfst du. Auf jeden Fall, das war nicht so gut und dass Heidenheim gewinnt. Heidenheim, ich habe das Spiel gesehen. Ich dachte, vielleicht kriegt der Fürth irgendwie was auf die Kette und unentschieden oder so. Aber es ist ja der Wahnsinn. Diese Heidenheimer Mannschaft, das ist der Wahnsinn. Die spielen wie Roboter. Also es ist wirklich so ein bisschen wie RB Leipzig in der ersten Saison, wo du auch konntest du machen, was du willst. Leipzig hat immer gewonnen. Und das ist auch so. Die stellen sich dahin. Im Grunde mit der ersten Chance ist das Ding drin. Es war natürlich auch Slapstick, so dieser Heber gegen den Pfosten, dann steht da natürlich, wer steht da? Kleindienst, ne, wie immer, und netzt das Ding ein. Und das zweite Ding, auch Slapstick, der Torwart von Fürth am Strafraum, vertändelt den Ball, bums, ist das Ding drin, 2-0, tschüss, danke, ne, so. Und die sind eiskalt, das ist unfassbar, die sind eiskalt. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die noch irgendein Spiel verlieren. Ich glaube sogar mittlerweile, dass Heidenheim noch auf den ersten kommt und dass, wenn am ehesten Darmstadt dann noch ein bisschen schwächelt, weil die haben tatsächlich ja noch St. Pauli und ich glaube, wen haben die noch? Die haben auf jeden Fall auch noch einen schweren, zumindest 2 schwere, richtig schwere Gegner.
Kiel ist jetzt am Sonntag angesagt, ist auch nicht gerade ganz das Beste, was man sich vorstellt, glaube ich. Aber
nee, aber, tja, aber, also am ehesten glaube ich, dass... Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Heidenheim als Nummer 1 durchgeht und dann, dass sich das zwischen Darmstadt und dem HSV dann so ein bisschen, wer kommt auf Platz 2 entscheidet, aber dazu, also der HSV muss 1, der muss alle 5 Spiele gewinnen, Punkt. Da führt kein Weg dran vorbei.
Also ich fände es lustig, wenn der HSV mal wieder Vierter wird.
Naja.
Muss ich ganz ehrlich sagen.
Was findest du daran lustig?
Was mir viel, 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 viel wichtiger ist, ist, dass halt einfach Heidenheim nicht aufsteigt. Also, ich meine, ich finde den Verein jetzt nicht unsympathisch oder sonst irgendwie was, aber Heidenheim, ich brauche jetzt nicht ein zweites Hoffenheim. Und
ja, das hat man.
Die werden jetzt sehr wahrscheinlich, werden sie es auch schaffen, die Liga zu halten. Und weiß ich nicht, so 2 kleine Dorfvereine, da, ich meine, vielleicht wäre ich Heidenheim auch nicht gerecht, die gleichzusetzen mit Hoffenheim, aber weiß ich nicht, das muss nicht sein. Also, nee, dann lieber irgendwie Paderborn, Pauli, Düsseldorf, irgendwie sowas noch mit nach oben. Aber nicht Heidenheim. Und wenn Heidenheim unter den ersten 3 landet, dann bitte Dritter, dann ist das dann wie immer. Denn der Zweitligist es dann über die Relegation nicht schafft, wobei ich dann glaube, dass der Heidenheim es auch schaffen würde, weil es das zweite Mal Relegation für die und dann werden sie heiß sein. Aber ja, ich denke mal, der HSV, der wird das schon machen. Da bin ich relativ positiv tatsächlich.
Hallo, du willst doch jetzt, dass der HSV mal aufsteigt, damit wir endlich mal wieder in unserem Podcast das echte Nordderby feiern
würde. Aber es wäre ja auch nicht Allianz Brisanz, wenn ich es nicht auch doch lustig finden würde, wenn der HSV am letzten Spiel auf Platz 4 runterrutscht, von Platz 1 oder so. Das ist also so ein maximalen Bruch bei den HSV-Fans, würde ich schon auch wieder lustig
finden. Den haben wir schon, den maximalen Bruch. Also wir sind seit 5 Jahren haben wir diesen Bruch. Und leider kann ich ja nicht irgendwie was entgegensetzen, weil bei Werder läuft es ja eigentlich ganz gut, ne?
Ja, gut. Du willst dich jetzt wieder vor deinem Tipp drücken, ne? Es ist ja jetzt,
nee.
Es ist ein 3 Stunden Jahr Anpfiff. Du hast schon angesprochen, Big Tits kommt auf euch zu. Und
da bist du. Du sagst mir, weil ich bin irgendwie heute ein bisschen komisch drauf und du kommst mit Big Tits.
Ja, Christian Tits, Big Tits kennt man doch. Also ich weiß jetzt nicht, was du darunter verstehst. Du bist hier schon wieder. Ja, klar, Christian Tits.
Masterclass.
Okay. Jetzt ist die Frage, wird Moritz Broni Quarteng seinen Dreierpack wieder schnüren und den HSV in
und Tatsuito auch noch, nicht vergessen, also der ist auch noch da.
Ist der auch noch da?
Ja, der hat letzte Woche getroffen.
Ja, wird da was passieren oder wird der HSV darüber fegen
mit seiner Hardware? Also, wie gesagt, Meffert nicht dabei, Katterbach nicht dabei. Also, das Meffert, man hat in Kaiserslautern gemerkt, auch, wer war da nicht dabei? Schonlau, ne?
Du, ich bin nicht der HSV-Fan, du.
Also, es ist immer schwer. Ich hab den Eindruck, dass, wenn diese Säulenspieler nicht da sind, dass das ganze Gebilde etwas fragil ist. Und das wird nicht einfach und das wird wirklich ein Gewürge, glaube ich. Und also mit wirklich guten Gedanken und Vibes im Kopf hoffe ich auf ein 1-2. Also in jedem Fall wird Magdeburg treffen. Da bin ich fest von überzeugt, weil der HSV kriegt einfach zu viele Gegentore in dieser Saison. Die Defensive ist einfach nicht stabil genug. Wir haben keinen Vuskovic, der fehlt auch noch. Und im Grunde genommen muss man schon fast sagen, bei diesen ganzen Ausfällen wäre es ja schon fast wirklich ein Erfolg, wenn wir da direkt hochgehen. Und
also was ich viel, viel schlimmer finde.
Ja.
Also Meffert fehlt, okay. Vuskovic ist auch klar. Nemeth fehlt auch. Ich glaube, der ist ja, hat irgendwas mit dem Knöchel, ne?
Nemeth,
ist er nicht sogar gebrochen? Ja. Ich weiß es nicht.
Ja,
Karabach.
Karabach.
Was viel, viel schlimmer ist, ist, dass der von einem Zuhörer von uns 10 Tore angepriesene Xaver Amaechi nicht dabei sein wird.
Wie kommst du jetzt auf der? Amaechi 10 Buden, schöne Grüße. Ich weiß gar nicht, wer es ist.
Also ich glaube,
Bennett, also für diesen Nick muss er eigentlich schon eine Flasche Pernod bekommen, oder?
Nein, er muss eine Kiste Bier für den Podcast ausgeben, für uns beide.
Oder? Ja, das halte ich auch für eine herausragende Idee.
Aber gut, es sind noch 5 Spiele, wenn er...
der ist raus. Ich hab gestern gelesen, der ist wirklich komplett raus. Also der durfte irgendwie, pass auf, der durfte beim Training, alle haben trainiert und der durfte Liegestütz machen.
Trainingsgruppe B mit Tim Wiese.
Ja, richtig. Also das kann man vergleichen. Also Amici ist, das Thema ist durch. Und ich bin ja immer noch dafür, dass man Fabisch holt, ne, aus Watzoten, der ja auch letztens einen Doppelpack gemacht hat. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, der wird nächste Saison nicht mehr beim HSV sein, was ich eigentlich ziemlich schade finde. Aber
ja, ab nach Bremen. Wir brauchen noch ein paar Afro-Leute im Mittelfeld.
Die zweite ist ja, läuft ja super im Moment. Ne? Ich glaube, Platz 1 oder temporär zumindest, läuft super.
Ja, Bremen. Ja. Die zweite ist relativ kacke dieses Jahr in der Regionalliga, wenn wir mal so den Überschwung holen wollen. Denn das haben wir gar nicht thematisiert. Wir haben ja eigentlich jedes Jahr ein Derby.
Ja,
egal.
Das haben wir auch gewonnen. Das haben wir auch gewonnen.
Ja, nein. So, und deswegen, das ist verloren gegangen. Ich glaube, 4-3 war sogar sehr torreich und ich habe noch ein paar kleine Ausschnitte sehen können. Hat sich auch sehr ansehnlich schauen lassen wohl. Ja, der HSV mit der zweiten Mannschaft, mit der U21, das ist ja keine U23, auf guten Wege vielleicht. Liga-Fußball, wer weiß.
Nee, dafür haben sie sich nicht angemeldet. Das haben die also Rubesch hat angeordnet, es gibt keinen Aufstieg, es gibt nur die Meisterschaft.
Ja, das ist ja schwach, das ist ja Das ist ja, ja Schwachsinn.
Ist so. Ich glaube, das ist aber auch, ist das nicht irgendwie so, dass das auch gar nicht darf, zweite und dritte Liga?
Doch, das darfst du. Zweite und dritte Liga ist möglich. Nur dritte und vierte ist nicht möglich, glaube ich, irgendwie so war das. Das heißt, wenn der HSV in die dritte Liga absteigen würde, müsste der HSV 2 auch zwangsabsteigen. Achso. Aber zweite und dritte Liga ist auf jeden Fall drin.
Ja, man muss also, ich glaube, wer geht denn da hoch? Lübeck oder?
Ja, Lübeck. Ja.
Lübeck ist doch schon hoch, habe ich gestern gelesen.
Ja, also, ja so gut Hannover, wie. Hannover 2 ist 12 Punkte bei nur noch 4, 5 Spielen, glaube ich. Also so gut wie ist Lübeck durch. Aber dann werden, das ist ja Fahrstuhl. Ne? Das geht dann ein Jahr hoch, ein Jahr wieder runter, ein Jahr wieder hoch. Ja. Von daher, ne? Ja, gut, Bremen.
Bremen, bitte.
HOH.
RBC.
Hat man in einem Heimspiel im Olympiastadion in Berlin mit 4-2 schlagen können. Ja. Hast du das Spiel angeguckt? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nein, ich habe da, glaube ich, Konferenz gesehen. Oder, ich habe aber Teile gesehen und ich habe mich aber nicht, also ich habe mich, das hat mich jetzt nicht überrascht. Ich bin davon ausgegangen. Ich glaube, ich habe auch auf Werder diesmal getippt. Also
ja, ich war auch so größenwahnsinnig. Ich habe auch auf Werder getippt. Ich weiß ich nicht, also vielleicht liegt es daran, dass es das dritte Mal der gleiche Trainer ist, den man holt, aber sonst hat das ja immer so einen leichten Effekt, sage ich jetzt mal, wenn du dann jemanden Neues holst und gerade dann auch mal vielleicht jemanden, der die Vereins-DNA inne hat. Und Paul Dardai habe ich schon gedacht, okay, die Hertha wird sich wehren. Das sah auch die ersten Minuten gar nicht so schlecht aus. Ich habe auch mit einem Hertha-Fan und auch Zuhörer von uns, David Albrecht, schöne Grüße übrigens nochmal. Mit dem habe ich geschrieben und der sagte auch so, die ersten 4-5 Minuten sah das auch deutlich anders aus, nur ist dann Bremen da gewesen und in Form von Marvin Ducksch in der 6. Spielminute, ja, da hat das Ding seinen Lauf genommen, ne? Dann war CG 36 Fußballgott Christian Groß, übrigens immer noch sehr legendär dafür abgehasst bei den Werder-Fans für die gelb-rote Karte im Derby damals gegen Heuer Fernandes.
Die Nummer, ja, ja,
ich erinnere. Das war auch, glaube ich, die dümmste gelb-rote Karte, die du jemals gesehen hast. CG36, Masterclass hat dann zugeschlagen, schöne Flanke und Duckstein mit dem Kopfballtor, 2-0 Halbzeit stand und ja, Bremen kam aus der Kabine raus und hat da weitergemacht, wo sie aufgehört haben und stand es nach 63 Minuten 4-0. Und ja, was ich dann schade fand, ist, dass man dann wieder 1-2 Gänge zurückgeschaltet hat. Ich meine, gut, man muss auch noch auf die nächsten Spiele achten, das ist klar. Aber wenn ich mir jetzt angucke, heute steht jetzt Schalke an, da werden wir auch nochmal gleich drüber sprechen. Und danach hast du dann, ich glaube, Leipzig und Bayern hintereinander. Das sind zwei Spiele, die kannst du eigentlich herschenken. Gib da Vollgas, Leder, die da aus dem eigenen Stadion. Doch.
Nee, pass Leder. Auf, ihr müsst Bayern schlagen. Definitiv. Wir kommen wahrscheinlich gleich noch auf gestern zu sprechen und auf heute, was da in Bayern.
Ja, können wir auch noch gleich machen.
Ja,
wir müssen vieles, ne? Aber können ist was anderes. Und ich weiß nicht, mir wäre es jetzt deutlich lieber, gegen Hertha BSC irgendwie +6 in der Tordifferenz rauszuholen. Mit 3 Punkten als gegen Bayern sich dann da wieder -6 reinzuholen. So bist du dann bei +-0. Verstehst du, was ich meine? Und das wäre vielleicht ein bisschen wertvoller noch gewesen, als dass du dann jetzt gegen Bayern dann trotzdem 3 oder 4-0 verlierst und dir dann halt die Differenz auch wieder ein bisschen kaputt machst. Aber gut, so genau musst du jetzt auch nicht mehr drauf achten. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass jetzt mit dem Sieg gegen Hertha BSC letzte Woche, dass es jetzt durch ist. Also Bremen kann, glaube ich, so gut wie Plan. Rein rechnerisch ist es immer noch möglich und man muss auch jetzt die Saison vernünftig zu Ende bringen. Und wenn man das hinbekommt, dann ist es auch so. Wenn noch Zweifler da sind und man es heute einfach wirklich gut über die Bühne bekommt, dann ist es heute auf jeden Fall besiegelt. Und ich fand es schade, dass Werder halt dann aufgehört hat, Fußball zu spielen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Dann noch 2 Dinger kassiert, Veljkovic da auch wieder mit einer Holzaktion. Also ein Elefant im Porzellanladen ist, glaube ich, filigraner gewesen als das. Böse Zungen haben gesagt, immerhin hat er sich dabei verletzt. Ja, gut, 2-4, 3 Punkte, das ist das Wichtige. Ich bin damit voll zufrieden und wie gesagt, ich hätte es mir aber gewünscht, dass es noch ein bisschen besser in der Differenz ausgegangen wäre. Und jetzt gegen Schalke musst du dann halt genau da weitermachen, wo es aufgehört hat. Wird aber nicht so leicht. Füllkrug fehlt immer noch oder wieder. Und ja, dementsprechend wird das dann auch heute ein sehr heißes Spiel auf Schalke. Die müssen, die stehen die mit dem Rücken an der Wand? Ja, doch, stehen sie schon. Ne? Also
ja.
die haben auf Bochum, die jetzt gestern einen Achtungserfolg meines Erachtens geholt haben, einen Punkt geholt,
ja, aber
stehen sie jetzt 4 Punkte auf das absolut rettende Ufer. Die müssen. Also Schalke muss, Schalke weiß auch, dass die müssen. Und ich glaube, die sind auch mental, glaube ich, besser dafür geeignet als, also für den Abstiegskampf besser geeignet als die Spieler von der Hertha aus Berlin. Ja, weiß nicht, ich muss mal gucken. Also ich eigentlich muss Bremen das machen, aber es ist halt längst nicht so eine einfache Sache, also einfach in Anführungszeichen wie gegen Hertha. Und deswegen, bevor du fragen musst, ich sag, das geht unentschieden aus.
Ja, mein Tipp ist 1-2, also Werder gewinnt. Ich traue Schalke nicht mehr viel zu, auch ohne Füllkrug. Meine Frage ist ja eher, was passiert da eigentlich mit den hässlichen Vögeln, Entlein oder wie nennen die sich noch, die beiden? Das könnte ja durchaus sein, dass beide weg sind, habe ich jetzt inzwischen gelesen, weil ja auch offensichtlich bei Duxch Interessenten da sind.
Ja, gerade jetzt nach dem Dreierpack, ne, ist es dann so, dass du ins Rampenlicht reinrückst. Und bei Duxch, das war ja schon irgendwie die ganze Zeit immer bekannt, der hat eine Ausstiegsklausel diesen Sommer, die liegt bei 7,5 Millionen Euro. Ich glaube, ich habe gerade geguckt, der hat einen Marktwert von 6 Millionen, also quasi ein Schnapper. Union Berlin ist an ihn interessiert, der würde da auch reinpassen, die spielen ja ein ähnliches System wie Werder. Und ja, ich meine, ich würde es ihm gönnen, wenn er einen Verein findet, wo er eventuell nicht unbedingt gegen den Abstieg nächste Saison spielt. Bei Füllkrug bin ich mir eigentlich mittlerweile sehr sicher, der wird gehen. Da bin ich aber auch absolut nicht böse drum, wenn er geht. Der Typ kann, wenn er jetzt dann wieder fit ist und dann immer noch performt. Schön wäre gewesen natürlich, wenn er jetzt auch nochmal 1 oder 2 Tore jeweils im Spiel gegen Hertha und heute gegen Schalke hätte schießen können, dass er als Torjäger dann auch nochmal vielleicht 1-2 Millionen mehr bei einem Abgang raus, also als Top-Torschütze nochmal rausholen kann, rauskitzeln kann. Ja, es ist halt so, ne? Das Tafelsilber ist immer begehrt. So, und ja. Von daher, ja, das ist das Business, ne? Was mich jetzt viel mehr ärgert, ist, dass ich jetzt gerade heute Morgen, als ich wach geworden und aufgestanden bin, mitbekommen habe, dass auch Eredinci ausfällt mit einer Fußverletzung. Dass man jetzt wieder mit Duxch und Philipp spielt. Und
ich höre dich kaum noch.
Ja, gut. Leichte technische Probleme bei Allianz Brisanz gibt's auch mal. Wir waren bei der Frage Duxch und Füllkrug und was passiert und wie auch immer, bei Füllkrug sage ich, wie gesagt, wenn er geht, der renoviert finanziell den Verein fast komplett. Ne? Also man kann mit 20 Millionen, denke ich mal, kann man rechnen. Vielleicht geht es auch so in Richtung Mitte 20 Millionen, also 25, 24, 23 wäre auch nicht schlecht und vielleicht noch irgendwelche Boni oder so. Ja, wenn dann Duxch auch noch geht und auch noch mal fast 10 Millionen rausholt, ja, mein Gott, dann hast du 30 Millionen, du kannst dich fast selbst damit renovieren und ich sag mal so, mit 12 Millionen kannst du auch vielleicht 2 ja, adäquate Ersätze ranholen. Ob die dann natürlich genauso funktionieren, das ist eine andere Geschichte. Die beiden passen halt einfach wie Arsch auf Eimer zueinander, aber auch zum Verein. Ja. Muss man halt gucken. Ist sehr schade. Ich sag aber auch, mich würde es nicht wundern, wenn beide doch noch nächste Saison da sind.
Ja, und wenn beide bleiben, dann sage ich dir eins, dann nächstes Jahr Europa, dann nächstes Jahr Conference League.
Conference League würde ich geil finden, ab nach Tallinn.
Ja, und vor allen Dingen, dann können wir euch ja dann auch, ne, im Derby können wir euch dann zweimal schlagen.
Ja, nö. Werd erstmal Zweiter.
Ja. Oder Erste. Ich bin ja immer noch, habe immer noch den Traum, Erste die Schale zu bekommen. Also,
wenn wir die schon letztes Jahr verkackt haben, dann sollt ihr die auch nicht kriegen.
So, und jetzt nochmal zur Situation. Also die ganze Hoffnung liegt ja heute dann doch auf der Hertha, weil die muss ja in München heute auf jeden Fall den Dreier holen. Aber ich habe das gestern gesehen. Also ich habe Bochum, also ich kann jede emotionale Eruption der Dortmunder wirklich verstehen gestern. Also auf der einen Seite muss man natürlich sagen, die sind natürlich auch irgendwo selbst schuld, weil sie die Dinger nicht reinmachen. Das muss man ganz klar sagen. Aber das nicht zu pfeifen oder nicht zumindest nicht mal zu überprüfen, ist schon heftig in so einer Phase der Saison, oder?
Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nur, wie es ausgegangen ist.
Achso.
Und ich habe das Spiel nicht geguckt. Ich war leider nicht dazu in der Lage, das zu gucken. Ich war auf einer Veranstaltung. Und du musst mich aufklären, was passiert ist tatsächlich.
Ja, ich weiß nicht, wie die Spieler heißen. Keine Ahnung, die kannte ich beide nicht. Aber im Strafraum rauscht der Bochumer Spieler an und Ball ist längst weg. Ein Tackling von der Seite trifft ihn auch, sieht man eindeutig. Und der Dortmunder Spieler fällt. Und es wird dann auch nicht, also es gibt einen kurzen Kontakt mit dem Kölner Keller, da wo dann übrigens Robert Hartmann sitzt, der aus Bayern kommt. Eine kurze Side-Info. Und es wird weitergespielt einfach. Es wird weitergespielt. Es wird überhaupt nicht mal überprüft. Und die Dortmunder regen sich natürlich auf. Also die Szene ist, also auch Twitter ist voll damit. Also ich glaube, du musst dich nur einmal bei Twitter einloggen. Da siehst du sie, glaube ich, schon 100 Mal. Also das ist unfassbar. Also das ist Stegemann gewesen. Und Stegemann ist ja nun, also ich finde den auch wirklich von so einer ganzen Art, so einer hochnäsigen Art, so nicht so wie Aytekin oder so, die auch mal eben das Gespräch suchen und so. Boah, das ist schon schwierig. Und in so einer Saisonphase diesen Elfmeter oder das nicht mal zu überprüfen und den zu geben, es ist schon heftig. Also
welche Minute war das denn?
Oh, welche Minute war das? Du fragst Sachen. Also da müsst du den Live-Ticker immer aufrufen. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, war das Anfang oder Ende des Spiels? Das war
relativ zum Ende hin. Das war so 60. 65., 70., kann ja mit, 65., gut. Suarez fault Ademi, mutmaßlich mit einer eingesprungenen Grätsche. Doch Stegemann und der Videoassistent entscheiden sich dagegen und sehen kein elfmeterwürdiges Foul. Aber, also das ist wirklich eindeutig faul, eindeutig. Ich warte auch darauf, dass was Colinas Erben dazu schreibt, weil ich weiß auch nicht, da kann man auch nichts irgendwie sagen, dass das aber ist Ermessensspielraum. Das ist eindeutig für mich faul, also ganz klar. Und selbst die Bochumer haben gesagt, wir hatten da Glück in der Szene. Aber also, wenn das 2-1 gewesen wäre. Aber jetzt ist natürlich schon wieder so, gut, Dortmund hat jetzt 2 Punkte Vorsprung mit dem Unentschieden. Der Bayern wird so bleiben, aber es ist natürlich davon auszugehen, dass die heute also gegen Hertha definitiv den Sack da zumachen. Ja, und deswegen sagte ich ja vorhin, die Hoffnung ist Werder Bremen. Weil ich glaube, Bayern muss nach Bremen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also, genau, also wenn Werder da mal zumindest ein Unentschieden holt oder sowas, ich glaube mit Duxch und mit Füllkrug sollte doch da mal irgendwann mal was gehen. Also die Bayern halte ich auch diese Saison einfach auch für, ja, einfach anders als in den vorherigen Saisons. Deswegen würde ich das nicht so abschreiben, dass das ein definitiven 4-0 oder so wird. Also ich glaube, die kann man schon ärgern, aber jetzt ist natürlich das Momentum, wenn die heute das gewinnen, liegt natürlich schon wieder auf der Bayern-Seite. Und das ist einfach ärgerlich, also dass das gestern dann... Also das ist wirklich krass. Also guck dir das mal an, die Szene. Das ist ja eindeutig für mich und auch, glaube ich, für 99,9% aller neutralen Zuschauer oder halbwegs neutralen. Ein klarer Elfmeter und nur die Bochumer mögen das vielleicht der eine oder andere ein bisschen anders sehen. Aber ich glaube, auch die wissen genau, das war eigentlich ein Elfmeter.
Ja, ich glaube, wir haben soweit jetzt dann alles erbracht, was zu erbringen war.
Ja.
Uns alle einig, dass wir dem BVB weiterhin die Daumen drücken und wir hoffen, dass die Hertha morgen den Dardai-Effekt endlich reinkriegt und am Sonntag dann überraschend passiert. Wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche, denke ich, wieder.
Ja, und bis dahin wirst du deine technischen Probleme lösen?
Ja, das kriege ich bestimmt hin.
Das hoffe ich doch. Und 1. Mai, 1. Mai.
Ja, wir haben ja schon über maximalen Bruch und Erbrechen und alles gesprochen. Dementsprechend wird das dann auch zelebriert morgen beim Tanz in den Mai.
Bei mir gibt es Maibohle mit Original Waldmeister aus dem Kräutergarten.
Ja, sauber. Dann lass ihr das schmecken und wir hören und sehen uns.
Alles klar, bis dann.
Bis dann, ciao, ciao.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.